mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Mein Podcast-Producer Clemens und ich. Wir haben eigentlich einen sehr, sehr netten jungen Mann kennengelernt, den wir Ihnen und euch heute präsentieren und vorstellen wollen. Die Rede ist von Laith Eldin.
Ein extrem sympathischer Mensch. Also wirklich, was der wieder erzählt und was er erzählt, macht einfach Spaß zuzuhören. Also von seiner Freundin, mit der er zusammenwohnt, die dann auch noch seine Managerin ist, Motorradfahrertipps. Aber dann hinten raus, Barbara, so im letzten Drittel, wenn dieses Spiel anfängt.
Ja.
Da kippt's so inhaltlich so ein bisschen, oder war das jetzt nur so mein Gefühl?
Erzähl bitte, was.
Also ich meine, da geht's ja auf einmal so um ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, um Küssen und Kotzen. Es geht um pornografische Veränderungen von Bildern, sehr, sehr vorsichtig. Ja. Und andere Sachen, ne?
Also, ja, man verlangt uns Ehrlichkeit ab, das ist redaktionell so gewünscht und wir liefern. Das kann man tatsächlich sagen, wir liefern.
Aber am Ende, und das fand ich so erstaunlich, sagst du, ich bin ein großer Fan von dir, also von ihm. Wie ist jemand, von dem du ein großer Fan bist?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich hatte so Laith Eldin, kenne ich natürlich, kenne auch Teile seiner Musik, aber hatte jetzt nicht so ein richtiges Gefühl für ihn. Und der wurde mir so hier zugeschaltet bei Skype und es war so gleich nach 5 Minuten dachte ich mir, oh, ist der nett, mit dem kannst du einen super Abend verbringen. Ja. Weil es ist ja, ich hatte keine Vorstellung, was auf mich zukommt. Und deswegen muss ich sagen, gehe ich mal wieder ganz glücklich aus Toller meinem Typ. Job raus und denke mir, ach, was für eine Bereicherung für den heutigen Tag. Wenn ihr das auch so seht, dann würde ich mich natürlich freuen. Einfach reinhören. Vorher haben wir noch einen kleinen Tipp für euch.
Ja, das ist richtig, Barbara. Und unser heutiger Tipp fängt ja mit einer Erkenntnis an, die wir eigentlich alle kennen. Ne? Sport ist gut für die Gesundheit und langes Sitzen nicht. Tja, und dazu kommen dann noch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Menschen, die den ganzen Tag sitzen, also so 10-11 Stunden, und dann zum Ausgleich Sport treiben, zum Teil höhere Krankheitsrisiken haben als Leute, die keinen Sport treiben, aber nicht so lange sitzen. Also das Sitzen, lang und starr, wie wir es eben zum Beispiel bei der Arbeit stundenlang machen, ist ein richtiges Problem. Und ja, da wäre es doch eigentlich das Genialste, wenn man im Sitzen Sport machen könnte. Also, dass das Sitzen schon der Sport ist. Und das geht. Mit einem Stuhl, bei dem man sich uneingeschränkt und ganz nebenbei kontinuierlich bewegen kann. Ein Stuhl wie der ARS-Swapper. Durch seine spezielle 3D-Technologie bewegt ihr euch nämlich mit diesem Sitz vor und zurück, nach links und rechts, auf und ab, also in alle Richtungen. Ihr seid ständig in Bewegung und das Wichtige ist, der Stuhl passt sich euren Bewegungen an und nicht umgekehrt. Klar, das hat viele positive Gesundheitseffekte, Atmung wird tiefer, Muskulatur, vor allen Dingen die Rückenmuskulatur wird gestärkt, Kreislauf und Stoffwechsel kommen in Schwung, Bandscheiben werden entlastet und so weiter. Und auch die grauen Zellen kommen in Schwung, man fühlt sich fitter und wacher, Konzentration und Produktivität steigen. Und ganz nebenbei verbrennt ihr so im Sitzen einfach zusätzlich Kalorien. Also, wenn ihr zu denen gehört, die viel sitzen, dann schaut euch den ARS Swapper wirklich unbedingt mal an. Mit einer Auswahl von über 50 Farben, Stoffen und Modellen findet ihr garantiert den richtigen für euer Homeoffice oder halt für euer Office eben auch. Der Aktivsitz ist im Fachhandel erhältlich und unter aeris.de, A-E-R-I-S.de. Schreibt man das. ARS Whopper, noch aktiver und es wäre kein Sitzen mehr. Das war's von mir. Barbara, bitte.
Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Laith Eldin. Ladies and Gentlemen. Trommelwirbel, Laith, mach. Heute in der Show. Laith Eldin. Per Skype zugeschaltet. Und go.
Den Waffeln einer Frau, ey, ey, ba, 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 mit den Waffeln einer, ba, 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 mit den Waffeln einer Frau, ey, ey, ba, 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 mit den Waffeln einer Frau.
Mädchen, oder so. Eigentlich könnte man Mädchen sagen. Hallo!
Einen schönen guten Tag.
Ich freue mich, dass du da bist. Und was liebe ich das, wenn ich mit jemandem spreche und der hat schon die Gitarre umgeschnallt. Dann weiß man auch, da hat jemand die richtige Auffassung.
Machen Musiker das nicht immer so? Muss das nicht so sein?
Ja, ich weiß.
Das, das,
Das ist ja wie, wenn ein Comedian quasi mit einem Comedian unterwegs ist, dann ist sowas zu sagen, wie sagt was Lustiges.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ist es denn so, dass du deine Gitarre so, ich kenne das nur von David Garrett, der hat ja immer die Geige sozusagen unterm Arm und führt die ständig mit sich sozusagen.
Immer.
Wie ist das bei dir? Hast du die Gitarre dabei?
Ständig. Das ist ja auch logistisch so eine Sache. Also schon auf der Gang auf die Toilette ist schwierig, weil die Gitarre überall aneckt. Und jetzt inzwischen zum Social Distancing hilft es natürlich sehr, wenn der Gitarrenhals die Leute vertreibt.
Genau, eine Gitarrenlänge Abstand bitte, ja.
Genau, nein, das ist, ich bin ganz froh, dadurch, dass mein Cover-Repertoire tatsächlich relativ klein ist, schon immer war, bin ich überhaupt niemand, der sofort losspielt, wenn man sagt, ey, spiel doch mal was.
Ja.
Und das ist einerseits ein bisschen schade, auf der anderen Seite gibt mir das auch ein bisschen Zeit.
Bist du nicht der Typ gewesen, der früher, ich meine, wann hast du Gitarre gelernt? Mit wie vielen Jahren?
So 15, 16.
Perfekt. Hast du es gelernt, weil du auf die große Bühne wolltest und irgendwann mal hier in diesem Studio ins Interview kommen wolltest, oder wolltest du sowieso nur die Mädels am Lagerfeuer beeindrucken?
B.
B. B, auf jeden Fall B.
Es ist genau so. Also ich finde, jeder, der anfängt, Gitarre zu spielen und sich die Haare wachsen zu lassen und behauptet, es wäre wegen Interviews und nicht wegen des quasi des Anbandels mit dem anderen oder dem gleichen Geschlecht, ist aus meiner Sicht ein Lügner. Also ganz klar.
Ja. Aber wann ist man dann so weit, dass man wirklich anziehend wirkt mit seiner Musik auf Mädchen und nicht eher sozusagen nur mitleidige Blicke erntet? Da muss man eine Zeit lang üben, oder?
Ja, wenn man noch sehr stümperhaft spielt, muss man natürlich das ganze Surrounding muss man dann interessant gestalten. Ansonsten bleibt man doch ein Stümper. Aber wenn man das gut verkauft, tiefe Blicke in die Augen. Ich habe dieses Lied nur für dich geschrieben. Da fällt mir eine Anekdote ein, weil ich mit meinem ersten Gitarristen haben wir einen Song tatsächlich viermal unterschiedlichen Frauen verkauft. Aha. Das wird irgendwann, glaube ich, als großes Unheil auf uns zurückfallen, schätze ich mal. Aber du kannst ja schon relativ schnell. Ich finde, wenn man jemand zum Beispiel was schreibt und es besteht aus den einzigen zwei Akkorden, die man kann, ist es total süß und kommt von Herzen. Also ich glaube, Virtuosität ist gar nicht gefragt, sondern eher Ehrlichkeit.
Das stimmt natürlich. Aber jetzt nochmal zu den vier Frauen zurück. Du hast also unterschiedlichen Frauen gesagt, das Lied habe ich für dich geschrieben. Oder als ich das Lied geschrieben habe, habe ich daran gedacht, wie du mit wehendem Haar die Straße entlang liefst und dich dann am Ende an der Ampel nochmal umgedreht hast. Sowas?
Das ist genau so, wobei es eine geteilte Schuld, halbe Schuld, da mein Gitarrist involviert war damals. Wir haben den Song ja zusammengeschrieben. Und es kam auch ans Tageslicht. Es kam ans Tageslicht, weil die dann damalige, irgendwann auch Freundin meines damaligen Gitarristen, hat es natürlich so ein bisschen verteilt.
Bisschen groß gespielt.
Ja, und es war dann Gott sei Dank alles auf kleiner Flamme, aber ein bisschen in Ungnade gefallen sind wir schon. Aber es funktioniert sehr gut, muss ich gestehen, mit so einem Song.
Okay, das ist interessant, weil ich habe es auch, ehrlich gesagt, ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich schon ab und zu auch mal drüber geredet habe. Für mich hat tatsächlich sich nie jemand ans Klavier oder die Gitarre gesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht unglücklich darüber, weil ich weiß nicht, wie ich das, also für mich hätte es jetzt nicht automatisch bedeutet, danach ist alles möglich.
Wer weiß. Wer weiß.
Aber ehrlich gesagt, ich hätte es auch ohne Gitarre gemacht, weißt du? Also sozusagen. Oder wiederum, auch wenn sich einer die Finger wund gespielt hätte, dann eben halt auch nicht gemacht. Also letztendlich kommt es nicht auf die Gitarre an.
Also es kommt nicht auf die Gitarre an. Ich hätte das auch nie ernsthaft gemacht. Es gibt einen Fall, der tatsächlich auf meinem allerersten Album stattfand. Der Song heißt Ich will nur wissen. Und den wünschen sich auch noch heute, nach 20 Jahren, relativ viele Leute. Und ich habe diesen Text von meiner damaligen Freundin, habe ich einen Text geschenkt bekommen. Und dieser Text hat mich so beeindruckt, weil er war von einer indianischen Schriftstellerin, dass ich 3 Stunden später einen Song fertig aufgenommen als Demo hatte, den ich meinen ersten Produzenten hinlegte als Neuling und die sagten sofort, ist gekauft, kommt aufs Album. Und die Geschichte werde ich eigentlich nie vergessen, weil auch sowohl der Song als auch der Text sind für mich ein Meilenstein. Und ich habe den natürlich zurückgeführt, den Text, den ich geschenkt gekriegt habe als Song, das hat in sich schon für, sagen wir mal, Liebesstürme gesorgt.
Das kann ich mir vorstellen. Ich schicke dir auch mal was zu. Ich habe sehr viel Tagebucheinträge, auch aus der Zeit so. Da könnte ich dir mal ein paar Seiten zukommen lassen und da kannst du dann ab und zu musst du ein bisschen piep, piep oder husten an den einen oder anderen Stellen. Und sonst könntest du da auch was machen. Dann könnten wir zusammen, boah, ich möchte auch mal ein bisschen in die Singer-Songwriter-Ecke auch endlich rein. Weißt du, ich bin jetzt so die alternde Chanteuse. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will Singer-Songwriter, ich will Gitarre, ich will Leiden, ich will Ehrlichkeit, ich will Authentizität.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, also wenn du jetzt Chanteuse sagst, ich muss sofort an Mark Keller denken.
Ja.
Mark Keller, der mir letztens, der einzige Deutsche, den ich kenne, der sich selbst als Crooner bezeichnet.
Als was?
Also Crooner, sagt ihr das noch was? Crooner, ein englisches Wort, Crooner.
Ja.
Als Crooner gerne mal bezeichnet, so diese ganze, sag mal, die ganze Ära um das Rat Pack zeitlich.
Ja, ja.
Mhm. Und sagen wir mal, echte gestandene Sänger, die jetzt gar nicht unbedingt selber schreiben mussten, aber mit einem ganz speziellen, vielleicht auch gerne mal sehr pathetischen Gesangsvortrag beeindrucken. Und so sieht sich ja Mark Keller auch. Das finde ich ganz geil.
Der macht ja auch ein bisschen.
Doch, das ist.
Wir reden über den Mark Keller, der letztens bei mir in der Sendung war, zusammen mit dem Bergdoktor.
Hat er nichts gesagt?
Hat er keine
Zeit gefunden? Das
er hat
ist
nicht gesungen, überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt, er war aber auch ziemlich damit beschäftigt, Fragen zu lösen und Spielregeln zu verstehen. Also ich meine, da war nicht so viel Spielraum. Für Gesang blieb uns keine Zeit.
Nein, wir hätten ja fast eine Fernsehsendung zusammen gemacht und haben uns ein bisschen über Musik ausgetauscht. Und ich wusste auch nicht, dass er diese Musik macht. Also wir reden von Musik zwischen den 30er und 60er Jahren in den Staaten. Und das mit Orchester. Und das macht ja kaum jemand eigentlich. Und im Prinzip das auch noch auf Deutsch. Und weil du jetzt gerade Chanteuse sagtest, also ich finde es erstens mal was ganz Schönes. Und zweitens mal muss man das erstmal können. Das kann ja nicht jeder so einfach so machen. Man braucht ja eine gewisse Würde im Vortrag und eine Ernsthaftigkeit.
Und die setzt ein gewisses Alter voraus. So.
Nein. Die Würde nur im Vortrag. Ach Gott. Schon im Kopf und Kragen geredet.
Nein, damn it. Eine Würde im Vortrag. Oh Gott. Ja, ja, klar. Jetzt inzwischen schiebt man mir auch immer schon so ein Barhöckerchen unter, wenn ich da stehe irgendwie und dann sage, ja, jetzt 2 Stunden stehen. Ich so, nee, das kriege ich schon noch hin. Aber was ich tatsächlich nicht hinkriege, ich weiß nicht, ob du das hier auf der Bühne gemacht hast, ist während der Show, also so Tanzgeschichten, da bist du ja auch nicht der Typ dafür. Oder hast du jene Choreografie dir einfallen lassen?
Wir haben es mal mit der Band gemacht für einen Song aus Witz und es war das Grauen. Es war das Grauen, weil es war wirklich leicht und es fing ganz gut an und es verzettelte sich sozusagen nach der ersten Drehung, die wir uns überlegt hatten, hat sich das alles komplett in Luft aufgelöst, war aber sehr lustig. It's not my Baustelle.
Nee.
Bin ich ganz ehrlich.
Nee, ich finde auch, also ich kann aber nur sagen, ich meine, jeder, der schon mal wie ich gesagt habe, ich habe jetzt nochmal eine Tour gemacht und habe mir gedacht, jetzt singst du noch mal was von Beyoncé. Warum auch nicht, weißt du? So. Und ich, also vor allem wollte ich die Klamotten haben, die so ähnlich sind wie die von Beyoncé. Und dann dachte ich, mir muss ich auch was von Beyoncé singen. Dann habe ich mir also diese Klamotten gemacht und dann habe ich so ein Beyoncé-Medley gemacht, ja. Und habe tatsächlich zu diesem Medley bin ich einmal 4 Schritte nach vorne, dann habe ich einmal so gemacht, dann bin ich nochmal nach hinten, dann habe ich einmal so gemacht, dann bin ich die Treppen hinten hoch, relativ zügig, aber jetzt nicht gerannt. Und als ich oben ankam, war ich schon ganz froh, dass ich immer nur das Echo sang, weil meine Background-Sängerin eben auch, die haben uns so abgewechselt, weil ich eben so und ich bin ja mega fit, ja. Und da dachte ich mir, was ist das für eine Anstrengung, wenn du die ganze Zeit, Beyoncé geht ja auch immer in diesen Kosakentanz, ja, die geht ja so runter in die Knie und dann so hoch und das in diesen Schuhen, ich weiß nicht genau, wie die das machen, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Das ist der Geheimnis, ist, dass eine der Background-Sängerinnen klingt wie Beyoncé. Tada!
Nein.
Schon klappt das. Ja, nein. Natürlich. Also auch Pink hat in ihrem Chor, in ihren großartigen Chören, ist mindestens immer eine, also sozusagen ein Backup kann man sich nennen, aber es ist eher so eine Art Support. Die singen eigentlich so gerne mal bei solchen Geschichten die Hauptstimme mit und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, weil es kommt nicht vom Band, sondern das ist ein ganz großes Kino. Ich bekomme hier gerade einen Kaffee reingereicht. Dankeschön.
Wer macht das denn? Wer bringt denn jetzt den Kaffee?
Das macht die Salome, die sich jetzt gerade wieder, meine Managerin und Freundin, die gerade wieder davon schleicht.
Die heißt Salome?
Okay. Ja.
Sag mal, macht die dir dann auch den Tanz der 7 Schleier am Abend?
Biblischer Nur 7?
Einer reicht.
Ich habe doch keine Zeit für 7 Schleier, geht's?
Also Managerin.
Da schlafe ich jetzt schon nach.
Ja, aber ehrlich, mach hin, komm, ja. Zieh das Ding jetzt zur Seite. Deine Managerin und Freundin. Also das heißt, ihr seid so wie in einer guten Fußballerehe, ist die Frau die Freundin und die Managerin.
Das ist so. Das war auch anfangs ein recht umstrittenes Thema, weil ich mir mit der Idee schwer tue. Das tue ich auch immer noch. Wir tun uns beide ab und zu schwer damit. Weil
aber es hat nichts damit zu tun, wie eure Aufgabenaufteilung ist, sondern man tut sich insgesamt schwer halt.
Aber es ist ja eh schon so, dass ich kenne ganz wenig Beziehungen zwischen Männern und Frauen, in denen nicht größtenteils die Frauen das Gesamtgeschehen irgendwie lenken. Ja. Egal ob in der Wahrnehmung so ist oder nicht. Und von daher haben wir das jetzt dann auch gleich offiziell gemacht und es klappt bisher sehr gut, muss ich sagen.
Das ist richtig. Und das ist auch ganz schön, dass du das tatsächlich mal sagst, weil ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Frauen viel machen und so und dass aber der Mann tut mehr so, als würde er mehr bestimmen, glaube ich, nach außen. Deswegen denken die Kinder auch immer, der Papa ist der das Geld verdient, der hier dafür sorgt, dass irgendwie alles läuft und so. Und die Mama macht so schön immer die Kuchen und so. Ich glaube, das ist so die Empfindung, die dann nach außen hin so ein bisschen gepflegt wird. Ist ja auch gut so.
Es ist sicherlich was zu aktuellen Zeiten in einigen Haushalten mal eine Drehung erfährt. Oder es ist ja plötzlich poppt die Wahrheit auf. Ja. So, es ist so ein bisschen Loriot, Papa Ante Portas mäßig. Ja, was machst du hier? Ich wohne hier nicht um diese Zeit. Das ist eigentlich so genau dieser Fall tritt bei uns eigentlich jeden Tag ein. Wir kriegen es hin.
Bist du denn sonst, hast du ein Studio, wo du sonst hingehst, morgens physisch, also Tür auf, Tür zu und du bist weg und das fehlt dir momentan?
Nicht wirklich. Also es ist eher so, wenn Studio gibt es bei mir im Haus, gibt es einen Raum, in dem ich, wenn ich ihn nicht zwischendurch auch mal als Lager missbrauche kurz, in dem ich regelmäßig musiziere. Was mir eher fehlt, ist das auswärts gerade. Es sind um mich herum befreundete Musiker, die ich regelmäßig besuche. Und das ist jetzt gerade flach gefallen. Wir könnten, da wir sozusagen alle regelmäßig gleich lang in Quarantäne mit Kids und so, aber das sparen wir auch gerade. Und dieser soziale Austausch, der fehlt schon sehr. Also weniger Bildschirm und mehr Echt-Talk ist was Not tut mal wieder tatsächlich.
Also was ich jetzt gemerkt habe, ich habe ja auch viel nur Zeit zu Hause verbracht und habe das sozusagen diese ganze Welt und Corona-Welt nicht so an mich rangelassen und habe einfach mich so in mich mit mir und meinen Ängsten einfach die ganze Zeit so beschäftigt und dachte mir, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und jetzt habe ich mich aber ein paar Mal ins Arbeitsumfeld, in das jetzt neu gestaltete Arbeitsumfeld, zum Beispiel NDR Talkshow so begeben. Und, und dann ist mir erstmal klar geworden, was für eine Scheiße wir jetzt an der Hacke haben. Überall Plexiglasscheiben, die Leute voneinander trennen. Auf den Gängen geht man sich so blöd grinsend irgendwie. So, jeder drückt sich an der Wand. Du merkst, wenn die Leute reden, geht immer einer einen Schritt zurück. In der Sendung saßen wir alle 2 Meter voneinander entfernt. Dann merkt man erstmal, wie oft man jemanden im Gespräch so am Arm fasst oder auf dem Rücken haut oder irgendwie, keine Ahnung, also dieses ganz Normale. Und selbst wenn man, also ich habe jetzt gar nicht Angst, dass ich krank, ich habe überhaupt keine Angst vor der Krankheit, aber man denkt immer, der andere hat vielleicht Angst und dann hat man aus Respekt vor den anderen, ist man dann auch die ganze Zeit so klemmimäßig irgendwie unterwegs. Also das finde ich, das ist mir jetzt ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal so richtig klar geworden, wie das in der Praxis dann so wird.
Also ich verstehe, ich möchte an Klemmi ganz kurz mich aufhängen, weil ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass eine Entscheidung dazu gehört, ob man sozusagen dem Ganzen jetzt Glauben schenkt oder ob man sich auf die Seite derer schlagen möchte, die sagen, das ist doch alles Betrug. Ja. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich bin auf der glaubenden Seite an der Stelle und schaue im Prinzip, dass ich in meinem Kopf alles dafür tue, dass ich es nicht verbreite und ich es nicht bekomme, weil es auch um mich rum Menschen gibt, die damit auseinandergesetzt wurden, unfreiwillig, und die knabbern auch noch dran, muss man ganz klar sagen. Und wenn also man
gesundheitlich.
Singt, gesundheitlich, ja. Vor allen Dingen als Sänger, zum Beispiel als singende Person, ist eine, sagen wir mal, eine Krankheit, die sich schwer auf deine Lunge niederschlägt und auf den Rest des Organismus, ist einfach zu vermeiden. Und letzten Endes fällt mir das zum Beispiel immer wieder auf, wenn ich dann Leute sehe, die sich, glaube ich, nicht entscheiden können, die dann irgendwie die Maske so unter der Unterlippe tragen im Laden und dann trotzdem lauthals mit dir am Reden sind und du denkst so, die Maske schützt ja eigentlich mich und nicht dich. Ja, ja. Das wäre total schön, wenn du Und das ist zum Beispiel an den Punkten, oder ich war in einem Laden und da kam dann ein Verkäufer auf mich zu und als er mich sah, fiel ihm ein, scheiße, ich habe die Maske vergessen. Ja. Stand die Pede umgedreht und wieder zurückgelaufen. Da fällt mir dann auch schon auf, dass es bei keinem so richtig angekommen ist. Und dass es natürlich die Leute gibt, die es total fürchten, mit Aluhut auf dem Kopf und alles.
Ja, Wahnsinn. Ich habe jemanden gesehen, der hatte so einen großen Wasserspender, Volvic-Flasche, weißt du, so diese Plastikflasche, unten aufgeschnitten, hatte sich das komplett über den Kopf gezogen. Aber da, wo der Mund ist, da hatte er sich ein Loch reingeschnitten. Okay.
Ja, das ist doch gut.
Hast du schon ein Maskenritual? Weil ich habe jetzt festgestellt, dass für mich jetzt sozusagen zum Supermarkt fahren heißt, in 4 Anläufen eigentlich fahren, weil ich steige ins Auto, fahre zum Supermarkt, steige aus, merke, oh Gott, ich habe die Maske vergessen, fahre wieder zurück, suche und dann finde ich das Ding natürlich auch nicht, weil das flackt jetzt irgendwie irgendwo rum und man muss ja jetzt nicht nur hygienische Standards da auch erfüllen, sondern man muss sich auch, wie wenn du in eine neue Wohnung ziehst, weißt du doch auch mal nicht, wo den Schlüssel hinlegen sollst am Anfang. Ja. Und du suchst die ganze Zeit. Und jetzt suche ich ständig diese Maske. Hast du, wie sieht deine Maske aus? Erste Frage. Zweite Frage, wo hast du sie, damit wir vielleicht von dir lernen können, aufbewahrt, dass du sie immer griffbereit hast?
Das hätte ich nicht gedacht, dass wir sofort so früh schon so intime Sachen besprechen.
Ja.
Also wir gehören hier zu den Normalo-Langweiler-Masken, weil wir noch einen ganzen Schwung aus Papier hatten.
Aha.
Diese Papiermasken und davon gibt es tatsächlich größtenteils im Auto gibt es ein Kontingent. Das Ganze tatsächlich gemischt mit Handschuhen für alle Eventualitäten.
Ja.
Und es ist dann eher immer so dieses danach, weil in der Theorie ist es ja so, dass wenn du mit der Maske irgendwo herkommst und steigst wieder ins Auto, dann muss die Maske ja irgendwo hin. Und eigentlich ist es ja total bescheuert, dass wenn du jetzt lang irgendwo warst in der Theorie, dann sollst du diese Maske ja eigentlich nicht nehmen und damit dein Lenkrad abwischen.
Nee, man soll die doch in den Backofen legen oder in den Gefrierschrank.
Genau, deswegen wird die Maske sozusagen dann relativ umständlich ausgezogen und irgendwie auf eine Stelle am Armaturenbrett draufgehangelt, wo sie dann natürlich liegen bleiben sollten. Not, ist ja klar. Und dann flattert das alles so ein bisschen durchs Auto. Aber das ist momentan das Höchste der Gefühle. Muss zugeben, ich bin ja erst seit kurzem wieder in Deutschland, war lange jetzt in der Schweiz, in selbst ausgesuchter Schweiz-Quarantäne. Und die Schweizer haben es mit den Masken ja gar nicht so. Deswegen muss ich mich tatsächlich gerade, wir gewöhnen uns hier gerade schnell um.
Okay, verstehe. Also ja. das ist tatsächlich, aber fährst du ab und zu mal Motorrad? Das ist ja absolut Corona-sicher. Ich habe gehört, du bist ja so ein großer Motorradfan.
Das täte ich, wenn ich nicht so schlampig gewesen wäre und mein Motorrad so vernachlässigt hätte. Also derzeit nicht. Ich würde das gerne tun und ich glaube, das wäre jetzt genau das Richtige für ein bisschen Freiheitsgefühl, wäre das schon ganz großartig. Aber es war einfach keine Zeit in diesem Jahr, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Einfach nicht.
Leere Straßen, du könntest richtig, weißt du, du könntest so ein bisschen, vielleicht könntest du auch einen Helm zwischendurch mal ausziehen und einfach, weil ich glaube, es ist keiner da, der es kontrolliert. Ich sehe immer nur leere Straßen die ganze Zeit. Wobei, es wird jetzt schon langsam wieder voller. Jetzt wird es langsam voller. Aber, ja gut. Also, Motorradfahren, war das für dich, du hast einen Führerschein, glaube ich, früh gemacht, gell?
Nein, ich habe tatsächlich ganz spät. Ich habe früh damit angefangen mit meinem Autoführerschein. Dann ist mir während der ganzen Prozedur die Kohle ausgegangen.
Oh Gott, das ist so fürchterlich. Das ist ja schlimmer als Coitus Interruptus. Ja.
Es ist genau so. Und dann habe ich sozusagen das Motorrad einfach stecken lassen und habe dann Jahre später nochmal aufgenommen, das Ganze, weil ich davon träumte, aufs Motorrad zu steigen und fahren zu können.
Ja.
Und genau so war es dann auch. Und habe das gemacht und es war 2010.
Ah so ja, das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Ja.
Nö, überhaupt nicht. Und bin dann so spät aufstehermäßig eingestiegen, was zur Folge, dass ich relativ vorsichtig an die ganze Sache rangegangen bin. Und dann aber auch gleich relativ viele Urlaube absolviert, alles so europaseitig, immer in den Süden fahren, Alpen und so Zeug. Das ist schon eine großartige Auffassung. Es ist erstaunlich, mit wie wenig Klamotten man sich total wohlfühlt, wenn man keine Lust hat, viel Gepäck mitzunehmen, als Beispiel.
Das brauchst du mir nicht zu erzählen, weil ich bin ja jemand, der mit Handgepäckskoffer auch 2 Wochen in Ferien fährt, weil ich doch festgestellt habe, dass ich auf Klamotten in den Ferien gar nicht so wahnsinnig viel Wert legen möchte. Ich bin ja Klamotten geschädigt durch meinen Job und finde es herrlich zu wissen, es gibt 2 T-Shirts, 2 Hosen und 1 Kleid und ein paar, wie auch immer, geartete Flipflops. Die ganzen großen Sachen ziehe ich dann auf der Reise an, sozusagen. Also die dicke Jacke, die Jeans, die Turnschuhe und so. Und alles andere habe ich in meinem Köfferchen. Das kann ich total gut nachvollziehen. nachvollziehen. Dann fährst du richtig über die Alpen und fährst von da, wo bist du? In Hannover, oder?
Nee, in Mannheim. Also von Mannheim aus.
Ach so.
Ja. In Mannheim. Ja, das ist ja trotzdem im Prinzip, bis man bei den Alpen ist, je nachdem, wie man so drauf ist, fahrtechnisch, ob man jetzt eher zur schnellen Variante auf der Autobahn gehört, was ich total langweilig finde, Autobahn fahren mit Motorrad, oder ob du eher schaust, dass du das Ganze noch malerisch gestaltest, dauert dich das ja schon eine ganze Weile und ich bin jetzt auch nicht so ein Kilometerfresser, sondern ich bin eher mal raus, Hauptsache es klingt gut und man kann zwischendurch, keine Ahnung, Pfälzer Weinstraße in die Elsässer Weinstraße übergehend. Das ist eine Strecke für alle Motorradfahrer, wenn sie nicht kennen, müssen sie mal gefahren haben. Das ist ganz großartig. Die deutsche Route 66. Das kriege ich bestimmt total Ärger.
Die deutsche Route 66. Ach, das ist toll.
Nein, das ist total schön. Du kannst immer irgendwo anhalten. Du kannst natürlich nach getaner Arbeit, hältst du irgendwo an, kehrst ein, isst was Nettes, trinkst guten Wein. Was braucht man denn noch? Also super.
Ich finde es super. Und Salome fliegt mit den 7 Schleiern hinterher. Nee, sitzt die drauf oder hat die ein eigenes Motorrad?
Das wäre an dieser Stelle, war noch nicht klar. Ich glaube, den Anreiz gibt es schon für sie auch zu sagen, sie macht das nochmal, aber sagen wir mal so, es gibt 3 Kids und diese 3 Kinder, also ich glaube, wenn man Kinder hat, verändert sich das Verhältnis zum Motorradfahren auf eine bestimmte spezielle Art und Weise. Und bei den anderen, die einen sagen, komm, das ist doch irgendwie cool und die anderen bringen ein bisschen Abstand rein. Bis jetzt ist es noch der Abstand. Mal gucken, ob sich das ändert, also ob sie dann irgendwann sagt, ich will doch nochmal selber fahren.
Ich mag dich. Wirklich. Ich finde alles, was du sagst, ganz toll. Es gibt ja Leute, die sagen das Gleiche oder so ähnlich und dann denkt man sich so, ja, das habe ich schon ganz oft gehört. Und bei dir habe ich so das Gefühl, du lebst dein Leben genau richtig. Hast du zwischendurch mal...
Die Salome hat im Vorbeilaufen das Sozius-Zeichen gemacht. Das geht dann so. Hinten drauf sitzende, man klammert sich irgendwie. Ja, die können es ruhig selbst fahren.
Ja, aber so erkennen sich die Sozius untereinander, weißt du? Das ist ja auch, ich weiß noch, ich habe einmal einen Freund gehabt, der hatte so eine Harley, typisch klar, für Leute in der Midlife-Crisis, hatte ja so eine Harley-Geschichte gehabt. Und dann musste ich mit dem also einen Tag lang in Kalifornien Harley fahren. Und ich habe den Benzingeruch aus meinen Haaren für mehrere Tage und Wochen nicht mehr rausgewaschen bekommen. Und diese Vibration in meinem Ohr und überhaupt, das war einfach so wahnsinnig laut. Es war so laut, man ist dann in so einer Lautstärke-Trance eigentlich. Weil das knattert dir so dermaßen ins Ohr und dann cruist man da so. Aber du bist in so einer Trance, ich denke mir immer, wenn jetzt irgendwie ein Elch da stünde oder was steht da halt so rum in Amerika, ein sehr großer Baum, ich weiß gar nicht, ob ich noch dazu einer Reaktion fähig wäre, weil ich war in so einer...
Also ich weiß, dass die Frau eines Freundes bei Motorradtouren, die schon früher machten, auch schon einschlief.
Ja, total. Oh Gott.
Ja, die schlief ein. Und das ist natürlich schon... Also ich weiß auch nie genau, was ich davon halten soll, weil... Also was soll man dann dazu sagen?
Ja, man weiß ja, was passiert, wenn man ein Weinglas in der Hand hat und man schläft ein, dann kippt man ja dieses Weinglas, irgendwann fällt es um oder man kippt es um. Und ich würde mir vorstellen, dass auch, ich weiß nicht, aber wenn der selige Schlaf kommt, da lasse ich, da wird der Soziusgriff plötzlich ganz locker.
So ist es, ja. Er merkt das, Gott sei Dank, ab einem bestimmten Status merkt er das auch. Aber der Kopf liegt dann auch eher so auf der Schulter hinten wohl und dann wird gestupst und gedingst oder angehalten direkt.
Ja, klar.
Aber das scheint sich so gut anzufühlen. Warum nicht? Ja, okay. Ja,
okay. Du, du warst total fleißig. Du hast mittlerweile schon 10. Album gemacht.
Unfassbar.
Oder? Das heißt ja, eigentlich, alle 2 Jahre haust du eins raus.
Ja, irgendwie, das Lustige ist, alle 2 Jahre haue ich eins raus und lese dann trotzdem Dinge wie, du hast dir für dein Album 4 Jahre Zeit gelassen. Dann sitze ich immer so da und denke, wie habe ich das gemacht? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ja, aber in der Rechnung hast du vollkommen recht. Eigentlich in 10 Jahren, jetzt in 20 Jahren 10 Alben, ist genau das. Und es macht mich im Rückblick wirklich unfassbar stolz, tatsächlich. Weil als das alles mal losging mit dieser Musiksache, hätte wirklich niemand geahnt, dass es so weit kommt. Ich sag's mal so.
Aber ich glaube, so rückblickend, also ich habe ja nur 4 Alben gemacht in auch schon einer ziemlich langen Zeit, ehrlich gesagt. Oh Gott, ja, stimmt. Also da gibt's auch so eins oder so, wo man so zwischendurch mal so denkt, oh, da war ich, da habe ich aber irgendwie so einen Weg eingeschlagen, den würde ich jetzt, also wo auch so Songs drauf sind, die ich jetzt gar nicht mehr so viel singe, wenn ich mal irgendwo auftrete. Hast du das auch, dass es so geliebtere Babys gibt und dann gibt's halt auch so ein bisschen ungeliebtere Kinder, die hier so ein bisschen hinten überfallen?
Also ein ganz schönes Beispiel, ganz akut. Ich war just beim Fernsehgarten in der Quarantäne-Version oder in der Covid-Version beim Fernsehgarten. Und der Fernsehgarten hatte sich dann noch einen alten Song von mir rausgesucht von 2002. Aha. Eine ehemalige Single. Und bei 2002 hatte ich noch die Angewohnheit, jedes Wort extrem in den Endungen zu betonen, damit man es auch alles richtig versteht.
Damals war eben die deutsche Sprache noch nicht so geläufig in der Musik.
Das ist richtig. Und meine Produzentin rieten mir auch zu dieser Aktion. Ja, und das ist wirklich voll, weil ich sang das mit und habe beim Playback, Entschuldigung, ich habe beim Singen festgestellt, stellte ich fest, dass ich sozusagen, was hat er gesagt? Nein, das ist nicht live, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab im Prinzip beim Hören tatsächlich festgestellt, dass sich das komplett verändert hat. Also, dass ich mich komplett verändert habe in der Auffassung und dass es mich auch stört persönlich. Also, ich höre mir das an und denke so, Mann, mach dich doch mal locker. Und das ist schon komisch, weil ich, wenn ich so meine großen Vorbilder, Bono gehört schon immer zu einem meiner Gesangsvorbilder als Beispiel. Und ich habe bei Bono nicht das Gefühl, als wäre das bei ihm so. Wahrscheinlich wird es auch so sein, aber ich höre es nicht.
Was hast du nicht das Gefühl, dass der sich verändert hat, oder?
Ja, also ich finde, natürlich singt er nicht mehr ganz so hoch wie früher, aber für mich klingt Bono jetzt eigentlich wie Bono vor 30 Jahren. Ja, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er seine Sprache geändert hat und vielleicht habe ich es einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Oder ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt, aber bei mir höre ich ganz deutlich, dass sich vor allem auch eine Wandlung in der deutschsprachigen Musikszene vollzogen hat, die ich für mich im Kopf unweigerlich mitgenommen habe.
Was war denn damals mit dem Echo, dass du den nicht angenommen hast, weil du wolltest für deutschsprachige Musik irgendwie ausgezeichnet werden und warst aber für Hip-Hop ausgezeichnet, oder was war da?
Ja, das war tatsächlich ein Stück weit Wortklauberei, weil es gab die Kategorie Deutsch-Pop, gab es nicht. Es gab aber Deutsch-Hip-Hop, Rap-Hip-Hop. Und ich war dann nominiert mit Fettes Brot und, habe ich vergessen, nochmal richtig Hip-Hop. Und dachte, aber wieso denn eigentlich? Weil ich habe mit Hip-Hop wirklich nichts am Hut. Ich habe mit Rap nichts am Hut. Ich mache Popmusik und lass mir von mir aus noch Soul unterjubeln. Und habe dann gesagt, wisst ihr was? Nö, brauche ich nicht. Und das wurde tatsächlich auch eingesehen. Und ja, prangt da lustig in meiner Vita, was ganz lustig ist, weil ich immer noch drüber rede. Knappe 20 Jahre später ist doch auch ganz schön eigentlich.
Ja, aber damals hat man wahrscheinlich alle gesagt, so, wir haben die und die und die Kategorien und jeder, der Deutsch singt, der kommt jetzt in die Kategorie Hip-Hop irgendwie, weil da gab es vielleicht noch nicht so viele.
Das ist so, und im Prinzip war es ja auch so, dass du gar nicht so viel Act, man hatte, sagen wir mal, nicht genug Act, um jetzt sagen zu müssen, wir müssen die wirklich mal ordnen, sondern man hat ja eher so gesammelt, haben wir noch irgendjemanden, den wir da reinstopfen können, da hast du völlig recht.
Genau. Aber inzwischen, ehrlich gesagt, ich liebe ja deutschen Pop. Ich höre eigentlich, ehrlich gesagt, fast nur deutschen Pop. Und mir kommt es auch vor, als würde das viel gespielt werden, aber ich glaube, das kommt mir auch nur so vor, weil ich das immer auf meinen eigenen Sendern höre, wo wir auch einen Deutsch-Pop-Sender haben, tatsächlich. Aber bei da könnte immer noch mehr passieren, aber ich liebe alles, was deutsch ist. Wer sind denn deine liebsten deutschen Sänger?
Weil ich gerade quasi wieder auf ihn aufmerksam gemacht wurde über, glaube ich, eine neue Single, muss ich Herbert Grönemeyer ins Rennen schmeißen, ja, weil er mich schon ewig verfolgt. Ja. Und das zieht sich dann so durch. Also ich bin mit Grönemeyer und eigentlich mit den Ärzten groß geworden, was deutschsprachige Musik angeht. Dann kam lange nichts. Und dann ging es im Prinzip tatsächlich weiter mit dem Mann, der leider gerade irgendwie auf lustigen Abwegen ist, nämlich Xavier. Xavier hat mich auch damals ziemlich gepackt, musikalisch, großartiger Sänger. Wir sind beide aus Mannheim. Wir teilen einfach an manchen Stellen nicht die gleichen Ansichten, aber haben, glaube ich, die gleiche Leidenschaft.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die die Ansichten teilen, dass Adrenalin von Kindern dem Putin gespritzt wird, damit der sich besser fühlt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das viele Anhänger findet.
Ich hoffe, Ich hoffe, dass das ist. Man wundert sich, ja. Aber wenn ich jetzt gerade schaue, ich finde es unfassbar. Also ich bin ja jemand gewesen, ich habe irgendwann, hat man mir einen Song geschickt von der Plattenfirma aus und fragte mich, sag mal, hast du Lust, den mit auf Tour zu nehmen? Mhm. Und ich habe dann gesagt, Leute, wisst ihr was, die Nummer weiß nicht, schickt mir mal noch was. Und dann kamen noch zwei Titel und dann war einer dabei, der hieß Karton. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, den nehmen wir mit als Support. Und jetzt gucke ich Mark Forster total gerne dabei zu, was bei ihm alles so funktioniert. Das ist schon wirklich cool. Und und sehe ihm dabei zu, wie er sozusagen auch jemand wird, der sich in der medialen Welt wahnsinnig wohlfühlt.
Ja.
Und einfach den großen Arm aufmacht und hier soziusmäßig einfach alle mitnimmt.
Total.
Das ist ganz
schön. Und denkst du auch
schön.
Immer, wenn du an Mark Forster denkst, jetzt, dass der jeden Abend mit Lena Meyer-Landrut im Bett liegt?
Nein!
Ich denke die ganze Zeit dran. Und ich habe in der Bunden gelesen, dass die ein Haus haben, wo man mit dem Auto bis ins Schlafzimmer fahren kann. Jetzt stelle ich mir immer vor, die liegen im Bett und machen die wildesten Sachen, die man so macht, wenn man junger Popstar ist, ja, und Bauchfrei trägt. Und dann ist noch das Auto mit im Zimmer sozusagen. Und dann frage ich mich, also, was ist das wohl für ein Auto? Was Mark Forster, was fährt Mark Forster für ein Auto? Er hat doch einen Vertrag mit Seat. Scheiße. Der liegt mit Lena Meyer-Landrut im Bett und hat einen Seat neben dem Bett stehen.
Das sitzt aber gleich mal so sozusagen.
Oh Mann.
Schwerkraft, würde ich mal sagen, an der Stelle.
Ja.
Wobei es cool wäre, wenn dann das Auto gleichzeitig das Bett wäre.
So, also da müssen wir noch viel klären. Ich werde ihn das nächste Mal, ich werde ihn ja irgendwann wieder treffen, dann kläre ich das alles. Und dann würde ich dich nochmal anrufen und dir das brühwarm weiter erzählen, wie das ist.
Das ist, ich bitte darum. Also ich werde mich auch mal auf die Lauer legen. Sehr gut.
Das ist sehr gut. Du hast jetzt gerade dein 10. Album gemacht, Kein Tag umsonst. Was würdest du sagen, ist an diesem Album so, dass du sagst, weißt du, das ist einfach das Geilste, was ich hier gemacht habe?
Nein, das sage ich nicht mehr.
Das
sage ich
Ihnen
allein schon, um dem Stereotypen zu entgehen und das Klischee nicht zu bestätigen, dass das neueste Album immer das Beste ist.
Ja.
Es ist schlicht und ergreifend, es ist mein 10. Album in meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum. Was? Und ich habe nachgerechnet, tatsächlich mit meinen allerersten Auftritten hier in Mannheim sogar mein 30-jähriges Bühnenjubiläum ist. Das ist alles dieses Jahr und es geht alles irgendwie in Covid-Suppe unter. Whatever. Also es ist tatsächlich so, dass es für mich ist es derzeit das wichtigste Zeichen auch. Das wichtigste Zeichen, das ich gebe, umfasst eine Lebenszeitspanne von fast 2 Jahren, weil es so lang dauerte. Und es ist sicherlich das positivste Album, das hier aus meiner Feder kam, weshalb es auch ein bisschen aussieht wie ein Bonbon. Es ist ja fast pink, das Cover, pink und blau.
Ja.
Du denkst so, oh, eine Mädchen- und eine Jungsseite.
Ja.
Und es war so, ich habe da drauf geguckt. Am Anfang dachte ich, never wird es das sein. Und 2 Tage später dachte ich, ich will das unbedingt so haben. Und es ist ein Album, was mich persönlich einfach so von der ganzen Hand habe, macht es mich sehr glücklich. Und das sage ich wahnsinnig gerne über dieses Album.
Ach, ich finde das so spannend, wenn man eben ein Album macht mit Mitte 40, dann klingt es eben auch anders, wie wenn du es machst mit 30 oder mit 35. Das habe ja sogar ich schon gemerkt und ich bin weit entfernt vom Singer-Songwriter, aber man hat auch andere Themen irgendwie dann, ne? Ich finde, über manche Sachen kann man dann, oder spricht man oder singt man anders und das finde ich eben toll.
Also ich habe auf den Konzerten gemerkt und auch in dem Feedback der Leute, die mich begleiten, teilweise schon seit 20 Jahren, dass das Thema Halt immer sehr, sehr wichtig ist. Also Halt und Anhaltspunkte im Leben und sich sozusagen vielleicht auch in Situationen bringen, in denen man diesen Halt auch empfindet, sei es jetzt auf Konzerten oder wenn man eine Platte hört. Und es zieht sich ja auch durch meine Platten durch. Und ich finde auch, dass man Halt anders spürt und präsentiert und vergibt, wenn man ihn, klar, in der Lebensmitte verspürt als in der Blüte der Verliebtheit, ganz klar.
Ja, ich mit dir. Aber es heißt nicht, dass die Blüte der Verliebtheit nicht auch sozusagen, ich glaube fest, dass man in der Blüte der Verliebtheit auch sein kann mit 70.
Das kann man auf jeden Fall. Ich meinte mit der Blüte der Verliebtheit eher so der Blüte der Endjugend oder so, also 20. Ja. Und ich würde gar nicht tauschen wollen. Ich würde überhaupt nicht wollen. Ich bin ganz fein gerade.
Das sagen ja alle und ich glaube, das ist einfach das einzig Gute, was uns die Natur eingerichtet hat am Älterwerden. Wobei, stimmt gar nicht, dass man die ganze Zeit denkt, so wie es jetzt ist, ist es super. Das denkst du auch noch mit 80 und irgendwann wirst du merken, das ist eine Riesenlüge, weil irgendwann...
Es sind die guten Drogen im Kopf.
Apropos gute Drogen, die nimmt meine Redaktion ja auch. Und wir haben immer ein Spiel, von dem ich nicht weiß, was es ist. Und ich lese jetzt mal vor, ich kriege immer so einen Umschlag und da sind dann so Zettel drin. Und hier steht, hallo Leith, hallo Barbara. Um noch mehr von euch zu erfahren, haben wir jetzt ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Es heißt, ich habe noch nie. Das Spiel funktioniert so. Barbara liest Sätze vor, die immer mit den Worten, ich habe noch nie beginnen. Zum Beispiel, ich habe noch nie etwas geklaut. Und ihr müsst ehrlich antworten. Wir wissen, wenn ihr lügt. Wir alle. Also, wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Okay. Ich habe noch nie nach Nacktfotos einer bestimmten Person im Internet gesucht.
Das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, das Internet besticht, wenn überhaupt, durch den kompletten Zugang zu Nacktfotos. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man ganz klar auch einordnen muss, vor allem, wenn man Kids hat.
Ja.
Und da ich ja zur 56K-Modem-Zeit quasi auch das Netz benutzt habe, also noch so mit einwählen und warten und sich überlegen, was man machen muss, und dabei war das Internet zu erforschen von Anfang an, habe ich natürlich auch irgendwie quasi zu der Zeit, lange her schon, einfach wüst Namen eingegeben, um zu gucken, was passiert. Da stößt man immer auf Nacktfotos, da kommst du echt gar nicht dran vorbei.
Was waren denn die Namen, die du eingegeben hast, damals in das 56K-Modem?
Die habe ich vergessen.
Hast du Paul mal gegoogelt? Paul Breitner. Ist doch nicht mein Ernst. Du wolltest Paul Breitner nackt sehen?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Selbstverständlich nicht.
Okay. Also ich habe letztes Mal eingegeben, Barbara Schöneberger nackt. Einfach nur mal, um zu gucken, was da so unterwegs ist. Und da habe ich muss sagen, mit gewisser Rührung festgestellt, dass es sehr viel Hardcore-Pornografie mit meinem Gesicht gibt, wo Leute in liebevoller Morphing, kleinen Photoshop-Arbeit es geschafft haben, meinen Kopf aus bekannten rote Teppichbilder vom Bambi, was weiß ich was oder so, auf Hardcore-Porno-Bilder drauf zu montieren oben. Und ich muss sagen, auch wenn es brutal ist, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, weil ich natürlich mal einen kleinen, schmalen Mädchenkörper dran geschraubt gekriegt habe, manchmal aber auch so eine Oma mit solchen Brüsten, die bis zum Knie runterhängen. Und manchmal haben sie sich auch in der Proportion des Kopfes etwas vertan, dann ist der Kopf sehr klein, dadurch wirkt der Körper noch monströser oder so. Und auch so Sachen wie auf dem roten Teppich, wenn die dir dann sagen, mach mal Blick über die Schulter und ich dann sowas mache, haben sie dieses Bild genommen, um es auch für sozusagen für Sachen, die von hinten stattfinden, eben so diese aufmunternden Blicke von mir. Man würde nicht mehr denken, dass sowas auf dem roten Teppich entstanden ist. Wenn ich nicht beweisen könnte mit den Originalfotos, dass das wirklich auf dem roten Teppich gemacht wurde, man käme ins Grübeln tatsächlich. Aber da gibt es Leute, die nehmen sich einen ganzen Nachmittag Zeit und fummeln mich auf so ein Foto drauf. Das finde ich eigentlich sowas von rührend. Also für all die da draußen, die das schon gemacht haben, bitte bleibt dabei. Ich finde das so eine Aufmerksamkeit mir gegenüber. Ich hoffe halt einfach nur, dass meine Schwiegereltern nie Barbara Schöneberger nackt eingeben.
Ja, ich sehe schon, ich werde das sozusagen nach unserem Gespräch sofort selbst mit mir versuchen, wahrscheinlich total enttäuscht sein.
Ja.
Mal gucken. Sehr schön.
Also, okay. Ich habe noch nie jemanden mit sehr unangenehmem Mundgeruch geküsst.
Das stimmt nicht. Das liegt aber jetzt ehrlich gesagt nicht an einer permanenten Situation. Aber ich erinnere mich, glaube ich, an so den ein oder anderen Partykuss.
Ja.
Und ich habe auf jeden Fall gehört zu den Leuten, die noch nie jemanden geküsst haben, der sich unter Umständen aufgrund von Alkoholkonsum während des Küssens erbrechen musste oder sowas, was ja ganz ekelhaft ist. Gab es in meiner Klasse auch. Ja. ganz ebäh. Das ist mir noch nicht passiert, aber ich hatte sozusagen auch schon die Begegnung der vierten Art, dass man kurz davor so dachte, shit.
Die hat sich gerade übergeben.
Ja, ist bald soweit.
Das, und ich finde ja auch, wenn ich das mal sagen darf, Bier holt nicht das Beste aus dem Atem raus, finde ich. Also Bier, dieses Hopfenartige in Mischung mit, oh, schon länger nichts gegessen oder am Buffet war der Kartoffelsalat leer, als ich kam und dann habe ich nur noch Bier getrunken, ist tatsächlich manchmal, da ist man auch nicht gut beraten. Allerdings finde ich es noch schlimmer, wenn du merkst, dass jemand in Vorbereitung auf einen Kuss nochmal die super harten Fisherman's Friend einwirft, weil dann hast du das Gefühl, der hat richtig was zu verbergen.
Ja, vor allem, wenn dann so ein Mix rauskommt. Also ein Luftstrom, der beides anbietet, ist leider auch ganz in die Scheiße gegriffen.
Das stimmt. Finde ja auch, es darf ruhig ein bisschen menscheln. Man darf ruhig riechen, da ist ein Mensch auch mit involviert, also in irgendeiner Form. Also, und also wenn es dann bei mir zu viel Listerin und Kaugummi und Spülung und Zahnseide ist und so, das finde ich auch nicht gut.
Dann will ich genauso unterschreiben.
Ja, gell? Sehr gut, wir sind uns einig. Ich habe noch nie Handschellen getragen.
Was es noch nicht gab, ist, dass ich sozusagen, dass ich mich vorfand, gefesselt an einem Liegemöbel,
ja.
Und dann da nicht mehr wegkam. Das gab es noch nicht. Man hat mit mir auch keine Scherze gespielt, im Sinne von, sieh zu, wie du da wieder rauskommst. Das kenne ich jetzt nur aus dem Film. Und vielleicht noch so den Schlüssel zwischen die Beine geworfen. Peng. Aber ich trug es schon und ist okay.
Ja, gell. Aber ich finde auch, es ist auch nicht so, dass man es ständig braucht. Ich habe letztens meine weggeworfen, muss ich ehrlich sagen. Also erst hatte ich die sozusagen, also dann habe ich das rosa Fell davon runtergemacht. Die gab's so, ja, weißt du, hab's den Kindern geschenkt zum Polizeispielen und und jetzt ist es im Sperrmüll. Ja.
Der Aufstieg und Niedergang eines Sexspielzeugs, großartig.
Aufstieg und Niedergang einer 80er-Jahre-Erotik. So, 90er. Ich habe noch nie absichtlich eine falsche Telefonnummer gegeben.
Ganz oft.
Ja.
Habe ich ganz oft getan. Und zwar tatsächlich nach den ersten 2 Jahren im Business. Als sozusagen es so war, dass selbst in meinem näheren Umfeld Leute meine Nähe gesucht haben, eine Zeit lang aufgrund des Bekanntheitsgrades, habe ich angefangen, Leuten, die ich so kennenlernte, die dann meine Nummer wollten und ich konnte noch nicht einfach sagen, gebe ich dir nicht, habe ich ihnen Nummern gegeben und habe dann nur einzelne Ziffern verändert.
Ich auch, ich verändere immer die letzte Zahl.
Das habe ich auch gemacht, ging auch schon mal schief, weil jemand hartnäckig war und hat es durchprobiert.
Ja klar, es gibt dann so, okay, sag mal schnell deine Nummer und dann rufe ich dich jetzt einmal kurz an und dann hast du auch meine. Und dann, der Zahlendreher, warte, dann sage ich es dir nochmal jetzt, ach so, nee, da hast du eine, und so. Dann ist man total, es ist peinlich.
Genau.
Ich habe noch nie am FKK-Strand Urlaub gemacht. Boah, das geht aber hier ganz schön zur Sache.
Ist korrekt, ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so, ohne große Absicht, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt Sportarten, bei denen möchte ich, also habe ich gar kein großes Bedürfnis an Volleyball, also Beachvolleyball, nein. FKK, nein. Weiß auch nicht. Ja?
Nein. Also ich meine ganz ehrlich, ich meine FKK, wenn man allein an irgendeinem See ist, es gibt nichts Schöneres als nackt zu schwimmen. Ich mache das zum Beispiel immer, da wo ich bin, das ist halt so ein See, aber da ist halt auch keiner. Aber die Vorstellung, man steht da am Eiskiosk an mit anderen und so und alle sind nackt und tun so, als wäre es total normal, das finde ich komisch.
Ja, es gibt ja, glaube ich, finde, es gibt auch an der Stelle, es gab bei uns am Baggersee, gab es eine FKK-Wiese und auf der war es tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, die Leute sind explizit nackt, also nackter als nackt, also dass man es auch so, man möchte sich als Mann quasi, möchte das Genital nach vorne rausstrecken, damit auch alle sehen, dass man, auch wenn man es vielleicht nicht gut gesehen hat, dass man nackt ist und das hat sich mir so ein bisschen eingebrannt im Kopf.
Und jetzt nicht, also ich würde sagen, ich habe mir in meinem Leben einen guten Überblick darüber verschafft, was es so gibt und das ist, klar, also es ist eben nicht, kennst du einen, kennst du alle, sondern sehen schon viele unterschiedlich aus. Aber das, was man an FKK-Stränden sieht, ist mir so im normalen Leben noch nicht begegnet, weil dann sieht man schon viel, wo man sich so denkt, wow, also in der Situation würde ich mich immer für eine Badehose entscheiden, wenn ich der Mann wäre, ja? Weil ich meine, es ist eben so, dass auch wenn es wenn es nicht länger ist als 3 oder 4 Zentimeter, ist es auch, sage ich mal, wenn es ja dick ist, macht's das dann nicht besser. Und wenn die Glocken länger sind als das Seil, sage ich mal, auch da würde ich sagen, immer, ich entscheide mich für die Hose. Oder je kürzer die Hecke, desto höher das Haus, gibt's ja auch so einen Spruch. Auch da muss man sagen, viel Rasiertes, was aber trotzdem, es ist immer noch ein Bungalow und kein Hochhaus, um jetzt mal ein Bild zu sagen.
Danke auch dafür. Ja. Danke für diese vielen Bilder, die ich jetzt quasi auch als Erinnerung an die alte FKK-Wiese am Baggersee in Mannheim im Kopf habe. Ich unterschreibe auch das zu 100%.
Ja, das ist einfach. So, ich habe noch nie ein Körperteil von mir kopiert auf dem Kopierer. Freunde, sag mal, was ist denn mit euch los? Meine Redaktion dreht so durch. Die sind
natürlich, ja, das ist so,
Corona-mäßig geschädigt jetzt hier. Die müssen auch mal wieder raus.
Das ist ja Flaschendrehen eigentlich, ne? So Wahrheit oder Pflicht spielen, was wir hier gerade tun. Nein, habe ich noch nie, weil keine Ahnung. Ich fand es noch nie. Also ich fand die Idee, mich mit meinem nackten Arsch auf den Kopierer zu setzen, fand ich noch nie krass witzig. Zumal ich sagen muss, dass die Gelegenheiten, die ich gehabt hätte, wo sowas gestanden hätte, was zum Nutzen, no. Also wir reden von Schule, Sekretariat oder so Ferienjob, der große Kopierer im Büro, no. Nein. Kein Kopierer, nicht draufgesetzt.
Nein. Also das Einzige, was ich früher mit einem Freund mal gemacht habe, da kamen diese Camcorder und Handys mit Foto so auf, ja. Also nicht Camcorder, sondern diese Videoaufnahmen. Weißt du, es gab so kleine Videokameras und eine Zeit lang haben Leute ständig alles gefilmt. Kannst dich noch erinnern? Und da haben wir ab und zu mal, der hat sich dann immer, wenn wir bei Freunden waren, die besonders spießig waren, hat der sich immer in die Kamera in die Hose gehalten und hat sich irgendwie und hat fotografiert sozusagen und hat die Kamera wieder auf den Tisch gelegt dann. Und dann haben die sozusagen, wenn die dann ihren Eltern die Urlaubsvideos gezeigt haben, immer einmal zwischendurch die blanken Tatsachen meines Freundes irgendwie auch mal so im Bild gehabt, aber nur ganz kurz. Das fand ich irgendwie ganz lustig, aber sonst, nein, ich finde auch kopieren, was ist denn das? So, ich habe noch nie versucht, mich von hinten im Spiegel anzuschauen. Machen Männer sowas auch?
Natürlich. Wieso denn das? Also, wieso denn das nicht auch? Also es ist ja, selbst in dem Alter, in dem man zum Beispiel, allein mal nur der Kopf, wenn man sozusagen weiß vom Vater her, dass es da oben so eine lichte Platte gibt, dann möchte man das wissen und man möchte vor allen Dingen auch ab und zu checken, shit, muss ich irgendwas taktisch klug kämmen, dass nicht alle von hinten sagen, ey, guck mal, der kriegt da schon eine Platte. Also ist doch, und auch, es gibt auch Hosen, wo du dir da anschaust und so denkst, oh shit, ich hatte doch mal einen Arsch. Ja. Also ich finde, das gibt es dann doch alles. Warum soll man das nicht tun?
Das stimmt, oh Gott. Würde dich jetzt starker Haarausfall frustrieren?
Es ist so, dass meine Geheimratsecken lassen sich nicht mehr als Geheimratsecken, die gehen bald, müssen eine neue Bezeichnung bekommen bald.
Ja.
Und ich habe mir früher geschworen, ich hatte ja mal lange Haare, also so richtig so Metal lange Haare. Danach hatte ich 5 Jahre eine Glatze, eine gesinnungslose Glatze. Und ich muss sagen, beides war sehr schön. Und jetzt ist es so ein Hybrid. Und ich hatte mir damals geschworen, wenn die ersten richtig lichten Stellen kommen, dann werden die wieder kurz. Und ich glaube, es wird nicht allzu lange mehr dauern. Mal gucken. Also meine Freundin findet die Idee schlecht, die Haare abzunehmen, die letzten. Ich saß aber auch schon bei Veranstaltungen hinter berühmten Persönlichkeiten, die es geschafft haben, das Haar ganz kunstvoll über den Kopf zu verteilen, damit es eine Art Kopfbedeckung ergibt. Dahin möchte ich nicht.
Also es gibt ja auch beim Fernsehen häufig verwendet, und zwar bei ziemlich vielen Leuten, Streuhaar.
Ja, stimmt.
Also Streuhaar wird dann wirklich wie aus so einer Zimt- und Zuckerdose so auf den Kopf so drauf gedingst. Das ist so ein etwas größeres, weiß nicht, vielleicht ist es wirklich, ich weiß nicht genau, was das ist. Und es wird dann fixiert mit einem Fixateur. Und dann hast du eben da, ich denke sehr gerne an die Szene aus den Fabulous Baker Boys. Da gab es so eine, die haben sich mal Schuhcreme da hinten drauf getupft irgendwie. In deinem Fall ginge das ja noch, weil du hast ja so dunkle Haare, dann geht das irgendwie ganz gut. Aber ich finde, Haare sind wirklich nicht so wichtig. Solange du welche auf der Brust hast und das hast du ja, kannst du oben ruhig alles wegmachen, finde ich.
Ich wischte mir gerade den Schweiß von der Stirn. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen quasi.
Weiß. Soll ich dir was sagen? Ich habe alles über dich erfahren und ich muss sagen, ich bin ein totaler Fan von dir. Wirklich. Ich schließe dieses Interview jetzt mal wirklich mit diesem Satz, dass ich sagen muss, ich fand es richtig schön, mit dir zu reden.
Das freut mich aber sehr. Das möchte ich sehr, sehr gerne so zurückgeben. Weil ich schon quasi, ich habe mir dann auch überlegt, wie das wird. Und ich kenne ja im Prinzip auch dein Format und genug deines Schaffens und habe mich auch darauf gefreut. Allein schon deswegen, weil sozusagen das, was ich gerade tue, eigentlich Promotion zu machen, was so ein bisschen zum Albumalltag gehört und trotzdem irgendwie nie gleich ist und in diesem Jahr eine totale Besonderheit, weil alles komplett anders ist als sonst. Und ja, es ist, und was ich so schön finde, ist, dass wir gerade in so einer Pi mal Daumenzeit, was bestimmte Qualitätsansprüche angeht, also optische oder akustische Qualitätsansprüche hinsichtlich Bildübertragung, Ton. Und ich finde das gerade so angenehm, dass man sozusagen sich auf so einer entspannten Ebene treffen kann und dann so nette Leute um sich haben kann wie dich. Also vielen, vielen Dank.
Bitte. Und ich finde es irgendwie, das von zu Hause, du sitzt hier neben deiner Zimmerpalme, du machst jetzt gleich die klapsenden Rechner zu und machst einfach weiter und bist dafür nicht irgendwie mit dem Auto durch die Gegend gekufft oder gar ins Flugzeug gestiegen. Also insofern, das ist schon ganz okay. Aber ich freue mich auch, wenn wir uns wieder persönlich sehen, tatsächlich.
Sehr gerne.
Laith, alles Gute. Grüße an Salome. Sie kann die das Schleier jetzt fallen lassen. Zieh den Schleier aus. Grüße nach Mannheim. Bring die Menschen in Mannheim oder zumindest den einen, der da so ausbricht, ein bisschen zur Vernunft, falls du ihn bei der Bäckerei triffst. Tschüss.
Ich gebe mir Mühe. Tschüss, eine gute Ciao. Zeit. Ciao. Tschüss.
So, Mannem. Das verrückte Mannem, da kommt er her. Übrigens auch das Spaghetti-Eis kommt aus Mannheim, habe ich ja. Ja, nicht nur alle reden über Xavier Naidoo und ja. Mr. Schweins, wenn man über Mannheim redet, aber eigentlich kommt das Spaghetti-Eis aus Mannheim. Und, so wie wir jetzt eben wissen, auch Laith Eldin. Clemens, wir sind zufrieden. Super. Und können ja mit einer wirklich einem Strauß des bunten Angebots auf unsere Hörer, die jetzt ja schon mal auf der Plattform sind, ja, wenn man einmal reingeschnuppert hat, will man ja auch nicht mehr drauf verzichten. Muss man auch nicht.
Ich empfehle ja immer, je nachdem, wo man uns hört, also in der Barbaradio-App, ne, gibt's da kostenlos, sind alle Folgen drin. Also falls jemand mal denkt, fehlt mir da ein Promi oder so, am besten da drin gucken. Über 80 Folgen inzwischen. Da wird man viel Tolles finden.
Wir sorgen dafür, dass ihr die Zeit gut rumkriegt. Egal, was ihr macht, hört uns weiter an mit den Waffen einer Frau. Und das Tollste ist, nächste Woche gibt's eine neue Folge. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de